sicher durch den Verkehr mit der Garage Reusser AG. Der Podcast wird euch präsentiert von eurer Autogarage zu Winterthur und Umgebung. garagereusser.ch.
Ich bin da jetzt so in der ersten Reihe gesessen. Jetzt bin ich fast nicht ausgekommen da und habe mir gedacht, okay, jetzt vergiss ich diese komischen Leute da drinnen und ich bete. Und Gott, wenn es dich wirklich geben sollte, da ist mein Herz, da bin ich. Ich habe einfach nachbetet, ich weiß gar nicht genau mehr, was ich gebetet habe, aber im Gebet auf einmal ist so eine Liebe gekommen und immer mehr und immer mehr. Und ich bin da gestanden, eine Stunde, zwei Stunden, ich weiß nicht, wie lange ich da gestanden bin. Ich habe von dem ganzen Gottesdienst nichts mitbekommen. Wie ich meine Augen geöffnet habe, war das Licht schon ausgeschalten. Die Leute waren alle weg, ich bin nur noch allein da draußen gestanden. Und ich habe gewusst, mit dieser Liebe ist alles möglich.
Glaubenssache. Was glaubst du? Ein Podcast von RF Media Schweiz. Der Profisport. Das ist eine knallharte Realität. Profisportlerinnen und Sportler müssen jeden Tag ihre Leistung bringen, müssen performen und sind ständig am Druck oder den Erwartungen um sie herum ausgesetzt. Auch mein heutiger Gast, Jörg Walcher, kennt die Welt. Er war Profi-Snowboarder und hat nachher aber zusammen mit seiner Frau den Verein Beyond Gold gegründet. In dem Rahmen engagiert sie sich als Sport Chaplains, also als Sportpfarrer oder Sportseelsorger. Unterwegs an ganz verschiedenen sportlichen Anlässen. Hinter dem Mann steckt aber auch eine Geschichte, eine Glaubensgeschichte. Heute tauchen wir mit ihm ein. Ich bin der Karl Dietli und nehme euch dort hin mit. Es gibt immer wieder Premiere in diesem Podcast. Das mal kann man sagen, fast schon ein bisschen internationale Note. Ein Mann, der ursprünglich aus Österreich kommt, der erste Österreicher mit dem Format ist und trotzdem eigentlich auch ein Einheimischer, oder Jörg Walcher? Schön, bist du da.
Ja, danke für die Einladung, das stimmt. Österreicher, starke österreichische Wurzeln, aber schon lange in der Schweiz und genieße es natürlich da am schönen Bodensee, das ist natürlich wunderschön.
Genau, und sonst ist die Grenze ja auch nicht weit, gell, wenn du wieder mal willst, richtige Heimat.
Wenn's Heimweh da ist, dann ist man gleich einmal wieder drüben und das tut auch wieder gut.
Aber wir reden jetzt nicht über irgendwelche Vorzüge von Ländern, wobei das wahrscheinlich schon auch noch wird einfliessen. Aber wir reden über deine Glaubensgeschichte und da starten wir doch gerade mit der ersten Frage. Jörg, wenn du so deinen Glauben in ein, zwei Sätze müsstest definieren, wie würdest du dann sagen, was ist so Kernessenz von deinem Glauben, was glaubst du?
Also die Kernessenz ist wirklich, dass der Glaube ein ganz tiefes Vertrauen ist. Ein tiefes Vertrauen in die Liebe Gottes, ihn wirklich persönlich kennenlernen. Das Vorrecht, dass ich ihn wirklich persönlich kennenlernen durfte und dieses Vertrauen in ihn, das tiefe, tiefe Vertrauen, das ist, was mein Glauben ausmacht.
Und eben, jetzt könnte ja irgendeiner sagen, der das gehört, ja, das kann man ja so einfach sagen. Glaube an die Liebe Gottes, das Vertrauen Gottes. Mhm. Ja, ich kann jetzt nicht so viel anfangen. Darum wollen wir doch ein bisschen auf den Spuren von deiner Geschichte ein bisschen zurückspulen und schauen, von wo kommst du dann her? Wie ist das überhaupt gekommen, dass der Jörg Walcher so ein tiefes Vertrauen hat zu einem liebenden Gott, der da oben ist? Und wir haben es ja schon erwähnt, eben, du kommst aus dem östlichen Nachbarland, aus Österreich, genauer gesagt aus der Steiermark. Du bist dort an so einem Ort aufgewachsen, wo, glaube ich, jedem Wintersportfan das Herz ein bisschen höher schlägt, aus Schladming. Also jeder, der schon mal ein Skirennen im Fernsehen geschaut hat, kann vielleicht eine gewisse Connection zu dem Ort haben, je nachdem. Also ist auch ein bekannter Tourismusort, oder, muss man sagen. Wahrscheinlich nicht nur im Winter, sondern auch ganzjährlich. Was würdest du jetzt dort so sagen? Wie bist du dort mal so glaubensmäßig aufgewachsen in deiner Herkunftsfamilie?
Also in der Herkunftsfamilie war es immer wichtig, war, dass meine Mutter mit mir gebetet hat als Kind. Da habe ich immer dieses Kindergebet gehabt, Jesu Kindlein, komm zu mir, mach ein braves Kind aus mir, mein Herz ist klein, darf niemand hinein, als du, mein liebes Jesulein. Lieber Gott, beschütze alle, die wir lieb haben und kennen.
Das ist geblieben.
Das ist geblieben. Das ist vor dem Schlafengehen, das war wirklich so ein Gebet. Sehr einfach, rückblickend muss ich sagen, ist auch ganz viel drinnen, dass nur er in meinem Herzen sein darf. Habe aber da nicht so groß drüber nachgedacht und bin da eben in die Schule gegangen in Schladming. Du hast Religionsunterricht gehabt, bist dann konfirmiert worden mit 14. Aber da hat der Glaube oder die Kirche für mich überhaupt keine Bedeutung gehabt.
Aber ist reformierter Hintergrund?
Ja, also lutheranisch, genau. Okay. Das ist die lutheranische Kirche ist dort sehr präsent. Also Schladming, auch die Ramsau, da sind 70% sind evangelisch.
Weil sonst denkt man eigentlich eher an katholische Kirche, wenn man an Österreich denkt.
Genau,
oder?
Das ist aus der Gegenreformation, da sehr, sehr starke evangelische Wurzeln, auch in Schladming selber, 50% sind dort evangelisch. Und eben haben da ganz spannende Geschichten eben, wo die heute noch Bibeln finden, dann in die Bauernhäuser, wenn sie es abreißen. Und der Glaube dort schon eine große Rolle gespielt. Wie man konfirmiert worden ist, war das in meiner Zeit noch so, dass man vor der ganzen Kirche geprüft worden ist auf 100 Fragen. Und da hat eigentlich Kirche und Konfirmation für mich eher mit Angst zu tun gehabt. Du wolltest dich da nicht blamieren vor der ganzen Kirche, dann da geprüft zu werden. Das war schon noch richtig heftig. Und von dem her bin ich nicht wirklich gern in die Kirche gegangen damals. Und, aber irgendwo so eine gewisse Spiritualität, eine gewisse, ja, eine Sehnsucht nach mehr, die war gegeben. Und da habe ich mich dann eigentlich sehr früh mit verschiedensten Sachen dann auseinandergesetzt und Bücher gelesen und war da schon so eine Suche, dass etwas Höheres geben müsste.
Mhm. Hat sich das auch ein bisschen auf dein Gottesbild ausgewirkt, so das Angst vor der Kirche? Wie hast du denn den Gott gesehen? Hast du ein Gottesbild gehabt oder ist das noch als junger, ganz junger Mann, junger Bub, wie auch immer, ist das überhaupt ein Thema gewesen für dich?
Es ist schon ein Thema. Aus dem Religionsunterricht hast du schon gewusst irgendwo oder mitgekriegt, so Gott sieht alles. Also von dem her ist schon ein gewisser Respekt vielleicht da gewesen, aber nicht jetzt, dass ich jetzt irgendwie eine ängstliche Gottesbild gehabt hätte, das nicht. Mhm. Einfach nur, ich habe mir halt dann auch gedacht, ja, da muss ja noch mehr geben jetzt, als das, was man jetzt da so sieht. Und jetzt rein jetzt von der Kirche und von das hat mich einfach nicht angesprochen gehabt. Also da war eigentlich eher Distanz und dann eher so ein Suchen durch verschiedene Bücher über Taoismus und eben positives Denken und so. Dadurch der Sport dann irgendwann auch reingekommen ist, bist du offen gewesen natürlich für verschiedene Sachen.
Also eben, es ist überhaupt nicht so gewesen, dass es eigentlich so klassisch christlich und es gibt sonst nichts. Es ist klar, Kirche hat dazugehört, weil es traditionell ist, weil es zum Leben dazugehört, Konfirmation.
Genau.
Das gibt es ja auch in vielen anderen Kontexten, glaube auch in der Schweiz vielfach. Und aber gleich auch offen für andere Strömungen, oder? Also Taoismus, positives Denken, da ist alles ein bisschen zusammengeflossen,
ja,
oder?
Auch der katholische Kirche hat eine Rolle gespielt. Meine Mama katholisch, Papa evangelisch. Das ist für so einen Ort wie Schladming sowieso gar nicht so selbstverständlich. Also eine Generation vorher wären da große, große Probleme gewesen. Und meine Großmutter, die katholisch war, die hat mir natürlich auch mitgenommen ab und zu in Gottesdienst oder zu Ostern. Von dem her war es eine gewisse Tradition.
Vom Umfeld her bist du in einem Hotelleriebetrieb aufgewachsen, der Vater Bäcker. Mhm. Wie hat dich das so beeinflusst in den ersten Jahren?
Also in Österreich separiert man das noch stark. Also er ist Konditormeister, da hat er immer sehr Zuckerbäckermeister, ja, sagen wir da in Österreich. Da hat er immer sehr viel Wert drauf gelegt. Genau. Und in dem Umfeld bist dann halt groß geworden, Hotelbetrieb. Eigentlich ist da nicht viel abgegangen, war wirklich eine schöne Kindheit. Eben großer Hotelbetrieb mitten am Hauptplatz in Schladming, wo du viel Blödsinn machen hast können und schnell in der Natur draußen warst. Eigentlich eine schöne Kindheit soweit.
Und du hast ja auch schon erwähnt, der Sport ist dann reingekommen. Das ist dann so weit gegangen, dass du mit 14 auf Graz gegangen bist an ein Sportinternat. Also Vollgas, Schultraining, nur noch an den Wochenenden heim. Du bist trotzdem mal auch so ein bisschen auf der Suche gewesen nach einer Identität. Was hat dir dort dann den Halt gegeben?
Also in der Zeit war es schon eigentlich der Sport selber. Stark ausgeprägt ist das gewesen dann. Wie ich 12 Jahre alt war, hat mein Vater Alkoholprobleme gekriegt, schwere Depressionen gehabt und in der Zeit war so in mir, ich möchte ja nicht so werden wie er. Und alles, wo geheißen hat, ja, der Vater ist eben sensibel und sehr künstlerischer Typ und so. Von dem her wollte ich mich, habe ich mich wie so dagegen, habe mir gedacht, ja, nicht so werden wie er und ich will stark sein. Ich habe dann eben mit dem Sport begonnen, im Tennis und dann bald einmal so ins Fitness und so weiter. Da drinnen habe ich so meine Identität gefunden und bin sehr motiviert gewesen, wenn ich so die Rocky-Filme gesehen habe.
die sind auch gut.
Die sind sensationell. Und wenn ich den Rocky 4 gesehen habe, da als junger Bub bin ich heimgekommen und habe mir die ganzen Bücher so in einen Koffer reingetan, dass es ein bisschen ein schwerer Koffer ist, haben wir am Boden hingelegt und angefangen so wie Bankdrucken. Und das hat mich fasziniert. Mhm. Und ich war jetzt nicht der Obersportler jetzt in der Schule selber, bin eher sogar ein bisschen so übergewichtig gewesen als Kind. Aber die Mama hat mich da sehr, sehr motiviert und hat mir da so eine Reckstange dann ins Zimmer einbaut, wo sie gesagt hat, du, wenn du das jetzt nicht kannst, so den Bauchaufzug und so, da kannst du üben. Mhm. Und von dem her, genau, ist einfach da schon eine gewisse Unterstützung oder eine gewisse Affinität zum Sport gewesen. Und da drinnen, das war so meine Identität. Mhm. Gut ausschauen, sportlich sein, Gesundheit, gut ernähren. Das war so der Anker da drinnen.
Ja, so die Rocky-Filme, ich weiß noch, die Szene, wo er dort am Joggen ist und dort die Stegen rennt und der epische Sound, ich glaube, das catcht jeder junge Mann.
Ja, heute noch im Training, Eye of the Tiger und die Sachen, genau. Das motiviert einfach und das ist, ich glaube, das ist auch spannend zu sehen mit dem, wo Sylvester Stallone das ja auch verfasst hat, geschrieben hat und eigentlich die Rolle spielen wollte. Und dass auch gewisse geistliche Komponenten da drinnen sind, sehe ich halt mit ganz anderen Augen, aber ist nach wie vor einer meiner Lieblingsfilme.
Mhm. Also Sport ist eine Art für dich eine Lebensschule gewesen, hast Disziplin gelernt und so weiter. Wo ist es dann für dich dann auch heikel geworden, so der Weg?
Ja, also der Weg selber, eigentlich der Sport war eigentlich immer positiv da drinnen. Es war mir eben weg von zu Hause mit dem Internat, natürlich auch Heimweg gehabt mit 14 Jahren, wenn du von zu Hause weg bist und im Internat bist. Da sind schon nachher einmal in der Woche nach Hause gefahren, 3 Stunden von Graz nach Schladming. Und das Familiäre, dadurch, dass wirklich sehr erschüttert war, dann durch den Alkohol vom Vater, Depressionen, bist schon eben, hab der Großvater vielleicht noch eine gewisse Vaterrolle drinnen gespielt. Und du hast irgendwie aufgeschaut zu Sportlern und erfolgreichen Leuten, die was Großes geleistet haben. Und war immer so im Hintergrund, ja, irgendwie so Spitzensport, das wäre schon interessant. Aber so die direkte Förderung habe ich dort nicht gehabt. Du bist im Sportgymnasium gewesen, das war eigentlich polysportiv. Und genau, war nicht jetzt vom Elternhaus so, dass die auf die Ski gestellt haben oder zu den Rennern begleitet und so. Du hast eigentlich alles selber irgendwo Zugänge schaffen müssen.
Aber du hast gleich dann den Weg auf dich genommen, oder? Du bist Profisportler geworden, Profi-Snowboarder. Warum gerade Snowboarder? Vorher schon noch mehr von Tennis gehört und den Sachen.
Ja, Tennis, genau. Dann mit 16 habe ich eigentlich eh spät zum Snowboarden angefangen. Das war gerade da die Zeit, wo es überhaupt begonnen hat mit dem Snowboarden. Und,
das war ein bisschen Pionierphase gewesen.
Das war noch richtig
Pionier. Mit der ISF-Tour und
ja,
so.
Ja, genau.
So.
Das war die International Snowboard Federation. Und das war noch die Zeit, wo sie gesagt haben, die Brettlrutscher, die dürfen gar nicht mit dem Lift drauf und so.
Genau. Ist doch ein bisschen verpönt gewesen,
genau, und das hat natürlich schon ein bisschen so dieses Surfer-Style und so, das hat ein bisschen zu mir gepasst. Und
dann ist noch der John Simon Olympiasieger geworden.
John Simon für die Schweiz, genau.
Pioniere, so,
ja. Oder der
Rohrer.
Genau, Fabien.
Fabien Rohrer,
genau. Oder der Uli Kestenholz, genau, bei den Alpinen.
Ja. Legende, ja.
Legenden.
Seiner Marke, oder?
Ja, ja. Genau. Da durfte ich sogar eine Saison mit ihnen mittrainieren, mit dem Schweizer Nationalteam, mit den Schoch-Brüdern.
Ja, stimmt, die sind auch noch.
Und Kestenholz.
Die waren auch noch mitgefiebert als
Junge. Ja, super, die waren halt nur eine Klasse noch besser wie ich damals, aber war eine große Ehre, dass ich dort mit ihnen im Team mitfahren durfte. Und
du bist ja auch zu der Alpine dann gegangen, nicht zu den Freestyler, oder? Es gibt ja im Snowboard so zwei Kernwege.
Also richtig.
Das Freestyle, was so ein bisschen der Pipe und in der Slopestyle und all die kreativen Sachen
machen.
Ja, du
kennst dich aus,
und,
sehr gut.
Bei der Alpine ist es ja mehr so, dass es wie bei den Skifahrern eigentlich um Zeit geht oder dort einfach parallel die gegeneinander fahren. Oder?
Genau, das ist Dual oder Parallel, genau, wo es gegeneinander antrittst. Und das war so mehr meins, das mit den großen Flüge und Sprünge. Da bin ich schon später zugekommen, weil ich war eigentlich schon 22, wie das überhaupt mein Einstieg war. Also mega spät, also das kann man sich gar nicht vorstellen. Und das war dann eigentlich schon ein Kapitel, wo der Glaube dann schon drinnen war. Mhm. Und mich der Pastor gefragt hat nach einem Gottesdienst, was brennt denn so in deinem Herzen drinnen? Und das hat mich sonst nie jemand gefragt. Aber der hat mich ermutigt, wirklich dem Traum in meinem Herzen Worte zu verleihen. Und dann habe ich gesagt, ja, ich würde schon gerne nochmal in einen Sport wettkampfmäßig machen. Und das hat mich motiviert gehabt. Und dann ein paar Tage später war ich am Dachsteingletscher. Damals konnte man dort noch snowboarden. Und da war ein Profiteam. Und der Trainer, der hat mich gekannt noch als Snowboardlehrer. Und der hat gesagt, ich dürfte mal da durch die Tore durchfahren. Und dann hat er gesagt, ja, eben Snowboardlehrer bist vielleicht auch vom Rennfahren, hast überhaupt keine Ahnung. Aber er hat mir so eine Gunst gegeben oder so ein Wohlwollen mit mir gehabt, dass er gesagt hat, ich dürfte mittrainieren. Und ich hätte mir das gar nicht leisten können. Ich glaube, damals war ein Tag Training, hat 700 Schilling gekostet. Das war extrem viel Geld. Ich habe parallel dazu eben Rechtswissenschaften in Graz studiert. Also wirklich parallel eher mehr inskribiert als studiert. Und dann war das aber so, ich durfte da wirklich mit dem Team mittrainieren. Und ja, und dann ist das so Schritt für Schritt gekommen, dass man dann einmal die ersten Rennen gefahren ist auf regionaler Ebene und dann national und dann bis hin international und Sponsoren dazu gekommen sind. Also wirklich ein ganz später Einstieg eigentlich.
Was für Wert und was für ein Glaube haben dich dort geprägt in dieser Phase? Du bist ja, sag ich jetzt, noch nicht auf dieser Spur gewesen wie heute, sondern eben, du hast gesagt, du hast in den Sport investieren, du hast für das gehen. Dementsprechend ist ja wahrscheinlich das auch der Mittelpunkt und da hat man ja dann auch so ein bisschen die Prägung, oder?
Ja, es ist eben, bei mir ist dann wirklich schon parallel gekommen, dass ich da schon gläubig geworden bin und schon andere Werte gehabt habe. Weil der Snowboard-Lifestyle ist natürlich jetzt nicht gerade so ein Heiliger, kann man sich vorstellen, mit Partys und alles drum und dran. Du bist schon natürlich auch dabei, bist auch kein Spaßverderber da drin, aber du hast dann schon deine Werte gehabt, wo du gesagt hast, das und das machst du jetzt nicht mehr. Bis hin dann, wo ich einfach gewusst habe, ich habe sowas Tolles erleben dürfen, dass aus dem heraus eigentlich auch, ja, du das mit anderen mitgeteilt hast dann und dich auch mit denen getroffen hast. Auch einige Schweizer Sportler, wo wir uns vor die Rennen getroffen haben, miteinander gebetet haben und das war ganz schön.
Aber gleich bist du dann noch religiös aktiv geworden in einer späteren Phase oder auch schon in dieser Phase, auch deine Mutter, oder? Die esoterisch aktiv geworden ist, gar nicht mit Kirche und Glauben am Hut haben, aber dafür so Sachen gemacht hat wie Yoga, Taoismus. Du hast sogar auch die Sachen dann auch praktiziert, hast auch mal buddhistische Begegnungen gehabt oder auch dich für das geöffnet, hast den Dalai Lama sogar persönlich kennengelernt. Was hast du denn dort genau gesucht?
Eben, du weißt das gar nicht. Du warst einfach auf der Suche. Du wahrscheinlich nach Wahrheit, nach was Größerem. Dadurch bist eben Freunde meiner Familie, die waren so in der Esoterik drinnen. Und dann hast du mal so Qigong und verschiedene Sachen ausprobiert. Und Yoga und alles Mögliche. Aber du bist immer wieder suchend gewesen. Also du hast dann wieder ein Buch gelesen oder über Taoismus oder den Dalai Lama getroffen und denkst, ja, sehr, sehr friedlicher Mensch und Dings.
Ja, das aber inspiriert ja schon noch. Schon
inspiriert, noch genau. Du schaust halt noch nicht ganz so durch und bist einfach auch sehr, sehr naiv in dem Ganzen drinnen, aber du bist, war sicher auf der Suche, aber nicht wirklich jetzt so, dass ich jetzt sage, jetzt fanatisch drinnen, das nicht, aber schon eine gewisse Offenheit für Spiritualität gehabt hat.
Und beim nächsten Schritt ist ja dann auch wieder deine Mutter entscheidend gewesen. Also eben vorher haben wir es noch davor gehabt, sie hat ja eigentlich gar nichts zu tun gehabt mit Glauben in einer Phase. Und dann plötzlich ist sie es gewesen, wo dich für einen Gottesdienst eingeladen hat. Was hast du dort genau erlebt?
Ja, das war wirklich sehr, sehr prägend und mega entscheidend. Die Mama ist zwar katholisch groß geworden, in der Sacré-Cœur gegangen, eine katholische Schule, hat schon Werte vermittelt und christliche Werte gehabt, aber man kann nicht da sagen, dass sie wirklich Beziehung zu Gott gehabt hat. Und das war in einer Zeit, meine Eltern waren schon geschieden damals und ich war in Graz und meine Mutter ist von ihrer Freundin am Tag zuvor eingeladen gewesen und das haben sie, glaube ich, eine Revival Week genannt, eine Erweckungswoche. Und sie hat gesagt, du, das war so faszinierend, ich soll doch an dem Abend mitkommen. Und das hat mich eigentlich jetzt nicht irgendwo interessiert, aber ich habe mir gedacht, naja.
Stärk, was ist das für etwas abgespaced, oder?
Ja, nein, ich habe gar nichts gewusst jetzt eigentlich groß. Ich habe mir gedacht, ja, komme ich halt mit zu dem Gottesdienst. Haben wir aber schon gedacht, naja, da ist jetzt kein Kirchturm, die singen da mit Schlagzeug und Musik da vorne. Habe ich jetzt so noch nie erlebt. Eigentlich sonst nur immer so die Orgelmusik, was ich mit Kirche verbunden habe. Und ein ehemaliger Surfer aus Südafrika hat da vorne gepredigt oder angefangen zu predigen.
Hat natürlich gepasst, oder?
Das hat gepasst.
Von der Zielgruppe her.
Ja, er war irgendwie sehr locker drauf und hat da gleich am Anfang eigentlich schon gesagt, er wird für die jungen Leute gern beten. Und ich bin da jetzt so in der ersten Reihe gesessen. Jetzt bin ich fast nicht ausgekommen da und haben mir gedacht, okay, jetzt vergiss ich diese komischen Leute da drinnen und ich bete, und Gott, wenn es dich wirklich geben sollte, da ist mein Herz, da bin ich einfach, ich habe einfach nachbetet, ich weiß gar nicht genau mehr, was ich gebetet habe, aber im Gebet auf einmal ist so eine Liebe gekommen und immer mehr und immer mehr und ich bin da gestanden, eine Stunde, zwei Stunden, ich weiß nicht, wie lange ich da gestanden bin. Ich habe von dem ganzen Gottesdienst nichts mitbekommen. Wie ich meine Augen geöffnet habe, war das Licht schon ausgeschalten. Die Leute waren alle weg, ich bin nur noch allein da draußen gestanden. Und ich habe gewusst, mit dieser Liebe ist alles möglich. Das waren die Worte, die auch aus meinem Mund gekommen sind, wenn meine Mutter dann draußen im Foyer dann wieder gesehen hat. Ich gesagt, du Mama, mit dieser Liebe ist alles möglich. Und das war eigentlich dieses Erlebnis, wo ich dann einen Hunger und einen Durst gehabt habe, dann auch in der Bibel zu lesen und wo ich sonst nie so der große Leser war, aber da habe ich wirklich dann, hat mich hingezogen und dann, wenn ich die Bibel geöffnet habe, waren immer wieder so Verse, die so direkt in mein Herz reingesprochen haben.
Du liest dann plötzlich das Buch mit 7 Siegeln irgendwie mit anderen Augen. Oder?
Ja, es ist auf einmal ist es ein lebendiges Buch geworden und ich habe gespürt, boah, Gott redet zu mir auch durch die Bibel. Und habe dann irgendwie geschaut, dass ich diesen Pastor dann wieder kennenlernen oder wieder treffen könnte. Der war eigentlich gar nicht dort in Graz. Der hat in Salzburg haben sie noch Gottesdienste gehabt, in Innsbruck. Und da bin ich halt von Schladming dann öfter mal nach Salzburg rausgefahren mit meinen ganzen Fragen, warum nicht Buddhismus oder dieses oder jenes. Mhm. Und er konnte mir immer wirklich mit einer Liebe und Weisheit dann auch, ja, die Fragen beantworten. Und das hat mir sehr geholfen da drin. Er ist dann auch eine, ja, wirklich eine enge Bezugsperson für mich geworden. Habe dann auch noch währenddessen in Snowboard-Rennen gefahren, bin in einer Bibelschule, so eine Teilzeit-Bibelschule in Innsbruck begonnen und habe dann auch in Innsbruck gelebt und das war so meine Base dann dort vor Ort.
Also hast alles auf die Karten, auch Glauben und wirklich sich weiterentwickeln in dem gesetzt. Was hat es dann genau mit dem Glauben jetzt konkret gemacht? Also eben, du hast gesagt, Ausgangspunkt, mit dieser Liebe ist alles möglich, oder? Aber was hat es mit dem persönlichen Glauben gemacht? Was sind denn so Kernwerte, oder, die in dieser Zeit wichtig geworden sind?
Ja, in dem Moment hat sich alles geändert. Es war wie all die Fragen, die ich vorher gehabt habe oder wo du immer suchend warst, das war beantwortet. Du hast nicht mehr irgendwas anderes suchen müssen. Du bist nicht mehr weiter. Du bist wirklich wie an die Quelle, wirklich an die Quelle gekommen, die mich genährt hat und einen extremen Hunger und Durst nach mehr von ihm in meinem Leben und dadurch eben auch, warum ich die Bibelschule gemacht habe. Ich wollte jetzt nicht irgendein theologisches, ja, nicht irgendwie Pastor oder so in die Richtung, sondern einfach ein Hunger und Durst nach mehr. Das hat mich getrieben gehabt und diese Liebe und dieses, was ich erleben durfte, das habe ich mir gedacht, das muss jeder kennenlernen. Und ich habe mir gedacht, zuerst, ich bin sowieso der Einzige im Sport, der sowas erleben durfte. Mhm. Und das war einfach so mein Herz, diese Liebe, das muss jeder kennenlernen.
Ja, gerade in einem Genre, wo ja Leistung extrem zählt, oder? Und dann so ein Pendant, eigentlich ein extremes Pendant mit Liebe, oder? Plötzlich musst du nicht mehr, sondern du darfst. Kann ja schon ein bisschen ein Affront sein, oder? Kann man vorstellen, dass, wenn du mit dem gekommen bist, dass die Leute vielleicht auch ein bisschen gesagt haben, hey, was läuft jetzt mit dir? Oder ich meine, es geht doch um uns, oder? Es geht um unsere Leistung, es geht um, keine Ahnung was, Ruhm und Ehre.
Ja, nein, lustigerweise, wahrscheinlich werden sie viel gedacht haben, was hat er jetzt wieder, dass er wieder mit Jesus kommt und mit dem Glauben. Aber mich hat irgendwie nichts aufhalten können. Das war wie, es war so ein Drängen und wie die Bibel auch sagt, der Mund geht über, von was das Herz voll ist. Das ist einfach so ein Antrieb gewesen. Ich habe mir gedacht, jeder muss das kennenlernen und wenn es eine Möglichkeit gegeben hat, jemanden einmal mit zum Gottesdienst einzuladen oder eben sich zu treffen oder miteinander eben zu beten, dann war das für mich einfach, ich konnte gar nicht anders.
Wer ist denn Gott für dich genau geworden in der Zeit?
Also in der Zeit hat es wirklich dann, da habe ich gewusst jetzt, es gibt Gott Vater, Sohn, Jesus und den Heiligen Geist. Habe das auch wirklich persönlich dann erleben dürfen, wo auch für mich gebetet worden ist und auch der Heilige Geist eine, ja, wirklich eine Person und lebendig in mein Leben geworden ist, wo ich eines Tages auf die Planei damals in Schladming bin und dann angefangen habe zu beten, allein in der Gondel und dann hat es auch einmal so rausgesprudelt aus mir und dann bin ich da mit dem Snowboard runter und das war einfach, ja, ein ganz, ganz lebendig, so eine Gebetssprache und das aus mir rausgesprudelt ist. Also es ist wirklich dann nicht irgendwie eine undefinierbare Gottheit, sondern es ist wirklich ein Bezug geworden, ein liebender Vater, der das Beste für mich vorhat, der mich bedingungslos liebt, der mir die bedingungslose Liebe gezeigt hat. Und ja, wo du einfach dann wirklich das machen möchtest, was er für dich vorhat und wo ich gelernt habe, dann auch nicht immer nur, ja, einfach meinen Willen durchzusetzen, sondern wirklich hinzuhören, was möchtest du, und es wirklich ein Abenteuer geworden ist dann, wenn man da so unterwegs ist, mit ganz, ganz vielen Anekdoten im Spitzensport, wo du einfach dann dich drauf verlässt und vertraust und das eigene Ziel nicht das Höchste ist dann, sondern wirklich der Weg und mit ihm so erfüllend ist.
Sicher durch den Verkehr mit der Garage Reusser AG. Der Podcast wird euch präsentiert von eurer Autogarage zu Winterthur und Umgebung. garagereusser.ch.
Und verändert worden bist ja nicht nur du selber, sondern dann später auch deine Familie, also deine Herkunftsfamilie. Du hast ja auch kurz gestreift gehabt, deine Eltern sind schon seit vielen Jahren getrennt gewesen. Und dann hat es so ein Telefon gegeben mit deinem Vater, wo einiges dort in Gang gesetzt hat, auch glaubensmässig in deiner Familie. Jetzt erzähl doch mal, was da genau passiert ist.
Also es war an einem Morgen, da war ich in Innsbruck und ich habe immer regelmäßig in der Früh meine Bibel gelesen. Und an dem Morgen habe ich irgendwas gelesen, was mir so ein Drängen gegeben hat, wo ich gespürt habe, ich muss meinen Vater anrufen. Und ich habe eben nicht viel Kontakt mit ihm gehabt, aber an dem Morgen habe ich gewusst, du musst das Telefon nehmen und ihn anrufen. Und ich rufe an und er hebt ab und sagt, dass er zweimal in der Nacht kollabiert ist. Und dann habe ich gesagt, du Papa, du musst ins Krankenhaus. Es findet die dort keiner. Er war ja allein in der Wohnung. Und zu meinem Erstaunen, weil ich gesagt habe, du Papa, ich habe was in der Bibel gelesen, und ich habe gewusst, er ist immer sehr schlagfertig, habe mir gedacht, jetzt kommt irgendein lustiger Spruch von ihm. Aber zu meinem Erstaunen hat er gesagt, er holt sich etwas, um sich's aufzuschreiben. Und in dem Moment, wo er irgendwo ein Stück Papier und einen Bleistift oder irgendwas gesucht hat, ist er in dem Moment das dritte Mal kollabiert. Nur diesmal konnte er nicht mehr aufstehen und er konnte nicht mehr sprechen. Aber ich habe ihn noch atmen gehört am Telefon. Und dann habe ich geschaut, dass ich irgendwo ein zweites Telefon herkriege und den Notarzt angerufen. Die sind gekommen, haben ihn da am Boden gefunden, auf die Intensivstation gebracht, und ich bin dann so schnell wie möglich von Innsbruck nach Schladming. Und der Oberarzt hat mich zur Seite genommen und hat gesagt, es tut ihm leid, bei meinem Vater sind beide Lungenflügel sind weiß am Röntgen und sollte eigentlich schwarz sein, Leberwerte schlecht, Herzwerte schlecht, Wasser in der Lunge, und er wird eine Art Ertrinkungstod erleiden
also müssen. Also nicht mehr viel Hoffnung eigentlich.
Da war wirklich keine Hoffnung von was mir die Ärzte gegeben haben. Und in dem Moment ist auch so ein Mut hochgestiegen in mir, wo ich mir gedacht habe, so, jetzt ist mir ganz gleich, was die Ärzte oder Schwestern denken. Es hat einmal jemand für mein Knie gebetet und das ist wirklich besser geworden. Und dann bin ich zu ihm dorthin auf der Intensivstation und habe meine Hände auf den Brustkorb gelegt und habe einfach in einen kindlichen Glauben gebetet, dass er nochmal gesund werden möge, aber vor allem, dass er diese Liebe von Gott auch noch persönlich kennenlernen darf. Und habe damals noch einen Walkman mit dabei gehabt, mit einer Kassette, wo aus der Bibel auch vorgelesen worden ist, über Heilung, und habe ihm das aufgesetzt, obwohl er, da konnte er sich gar nicht groß werden natürlich, weil er nicht ansprechbar, und die Schwester gebeten, dass sie doch die Kassette bitte wieder wechseln möge dann. Und nach 5 Tagen war er ansprechbar. Und sie konnten ihm die Schläuche rausnehmen und er konnte mit einer ganz leisen Stimme sprechen. Und in dem Moment habe ich mir gedacht, ich habe so ein kleines Büchlein dabei gehabt und da war so ein Gebet, wie man Jesus persönlich in sein Leben einladen kann, und habe ihm das vorgelesen, da Satz für Satz, und habe dann gefragt, du Papa, glaubst du auch, dass Jesus der Sohn Gottes ist, dass er für deine Sünden, für deine Abhängigkeiten ans Kreuz gegangen ist, dass er auferstanden ist? Und möchtest du ihn in dein Leben, in dein Herz einladen und ihm nachfolgen? Und dann hat er gesagt, ja, das möchte er. Und dann habe ich dieses Gebet nochmal Satz, so ich gesagt, du Papa, ich lese dir das Satz für Satz vor. Wenn du möchtest, betest du es mir Satz für Satz nach. Und das hat er gemacht. Neben ihm war noch ein Mann im Sterben, dessen Tochter hat das mitbekommen mit dem Gebet und hat gesagt, sie wird sich das für ihren Papa auch wünschen. Und hat mir dann noch gesagt, eben im Nebenzimmer ist eine Frau mit schweren Depressionen, ob ich dort noch hinschauen könnte, so hat es da im Krankenhaus Schladming begonnen.
Es gab mit mehreren dann so
ja, war wirklich ganz eine spezielle Zeit da in dem Krankenhaus. Und ja, und dann war eigentlich 5 Wochen später, haben die Ärzte gesagt, sie finden nichts mehr am Röntgenbild und sie können ihn nach Hause schicken.
Wow. Und so ist dein Vater dann auch auf den Weg vom Glauben gekommen. Und bei deiner Mutter ist sie ja dann auch, hat es den Weg gegeben oder die Tendenz, sie hat ja auch angefangen Bibel zu lesen in dieser Zeit und hat dort dann auch etwas über Barmherzigkeit gelesen. Was hat das ihr ausgelöst?
Ja, da war ich dann gar nicht vor Ort, aber sie hat mich angerufen und gesagt, du Jörg, ich habe jetzt 3-mal die Bibel geöffnet und 3 verschiedene Stellen und es ist immer wieder um Barmherzigkeit gegangen. Wahrscheinlich der barmherzige Samariter oder irgendwelche Stellen, die sie da gelesen hat. Und sie hat gesagt, obwohl sie in einer Beziehung mit einem italienischen Geschäftsmann war, der sehr, sehr lieb zu ihr war und für sie da war, hat sie gesagt, du Jörg, ich habe den Eindruck, ich muss deinen Vater zu mir nehmen und ihn pflegen. Weil wenn er so alleine in seiner Wohnung ist, mit dem Alkohol, mit dem Psychopharmaka, was er nehmen muss, mit dem tiefen Immunsystem. Nach 3 Wochen ist es dann vorbei mit ihm. Und ich habe gesagt, du Mama, tu das nicht, du weißt, was du in deiner Ehe erlebt hast. Und sie hat gesagt, nein, sie weiß, sie muss das machen. Und hat ihre Beziehung mit ihrem Freund aufgegeben, hat meinen Vater zu sich genommen auf ihre kleine Pferderanch. Und ich habe dann ein paar Wochen später mit ihm telefoniert und er hat am Telefon gesagt, er weiß gar nicht mehr, was Depressionen sind, obwohl er über 40 Jahre schwerste Depressionen gehabt hat, hat keinen Alkohol mehr gebraucht. Und 2002 haben dann meine Eltern ein zweites Mal geheiratet und ich war der Trauzeuge dann bei der Hochzeit von meiner Mama mit meinem Papa. Das war natürlich ein ganz, ganz schöner Moment, diese Wiederherstellung eben der Familie erleben zu dürfen.
Eben, das ist schon noch speziell, oder? Wenn man so der Trauzeuge ist vom eigenen Vater, von den eigenen Eltern, die wieder heiratet.
Ja,
habe ich jetzt so noch nie gehört.
Ja, ich auch noch nie. Also wenn man so wirklich auf einen Gedanken, so wieder mich da zurückerinnere, ist wirklich eine einzigartige Geschichte für mich damals gewesen. Und vor allem auch, dass ich heute so da sitzen darf, ohne einer Bitterkeit meinem Papa gegenüber, ohne irgendwelche Wunden aus der Zeit, wo ich irgendwo sage, ich habe da irgendeine Unvergebenheit, sondern wirklich diese, zuerst, dass Gott einmal mein Herz berührt hat, so mit seiner unsagbaren Liebe und aus dem heraus, dass das dann unter den Familienmitgliedern dass so eine Wiederherstellung ergeben durfte, ist einfach ein riesen Geschenk.
Was hat das in dem Glauben nochmal ausgelöst?
Ja, da ist einfach, du glaubst, es ist nichts unmöglich. Also es ist wirklich ein Glaube, der Berge versetzt. Es ist ein Glaube, der, wo du weißt, man wünscht sich oft, man könnte so Copy-Paste verteilen und,
ja,
und
genau.
Es dürft gerade so überall so. Das ist es leider nicht. Und auch ich habe meine Fragezeichen oft einmal, wo ich mir gewisse Sachen nicht erklären kann. Aber tief drinnen weiß ich einfach, er hat einen wunderbaren Plan. Und wenn man sich auf das einlässt und wirklich so, dann ist es wirklich fast wie in einem Film drinnen, wo du eine Rolle drinnen hast, aber Gott die Regie wirklich da drinnen führt und man sich da ihm anvertrauen darf. Und mit Höhen und Tiefen und alles drum und dran, aber diese Tiefe, diese Sicherheit, die ist halt einfach aus dem Erlebten passiert auch dann.
Es gibt ja auch Bibelstellen, wo es heisst, der Glaube, wo Berge kann versetzen, oder? Ich glaube, im Matthäus-Evangelium. Also, das ist ja nicht etwas, wo man einfach aus der Luft greift, oder? Es ist sogar bestätigt im Wort von Gott, oder? Und mit dir ist ja nachher weitergegangen, dass du als Sportfahrer, jetzt Seelsorger, Sportchaplain, sagt man dem, heute schaffst, auch zusammen mit deiner Frau einen Verein gegründet hast. Bevor wir aber da weitergehen, müssen wir vielleicht jetzt zuerst mal klären, wir sind gar noch nicht darauf eingegangen, eben Profisport, das hat ja dann auch mal noch aufgehört, oder?
Ja, das war dann 2002 auf der ISF World Tour. Es hat eben die FIS gegeben, die sind dann auch später eingestiegen mit Weltcups.
Genau, die gibt es ja heute noch.
Die gibt es nach wie vor.
Der Wintersportverband.
Sehr, genau, für alle großen Disziplinen. Und damals war halt die ISF, das war halt ein ganz anderer Lifestyle dort, wo auch die Athleten viel mitsprechen konnten und ist leider dann sehr viel Politik natürlich und ist dann auch ums Geld gegangen.
Mit den Fissen, so
nein, das hat es ihm nicht gegeben. Nein, das war ein großer Krieg, also bei uns in Österreich vor allem zwischen die zwei Verbände.
Das ist aber glaubensrichtig.
Das war wirklich eine Glaubensfrage, wirklich, ob bei der FIS oder wirklich bei den Echten. Ja,
genau, das habe ich so
bei der ISF.
Genau mitbekommen, immer von denen Profis Kästen genau. Holz und das ist Riesenpolitik.
Ja, in der Schweiz war es so, dass eigentlich die ganzen Schweizer bei der ISF waren und in Österreich waren eben beide Verbände. Wie dann leider ISF dann Konkurs oder eben den Verband nicht mehr gegeben hat, weil halt doch die FIS am längeren Hebel war, da ist dann das eben in Österreich sind dann eben die FIS-Plätze besetzt gewesen und die ISF-Fahrer in der Schweiz, die sind dann halt zur FIS gewechselt. Und da war dann aber bei mir dann auch Schluss, wo ich dann habe super Sachen erleben dürfen, eben auch so eben in Kanada und die internationalen Rennen und durfte da für mich mitnehmen, für das, was ich eigentlich heute mache, damit du den Sportler wirklich verstehst, wie er funktioniert und was er braucht in Niederlagen oder in Höhen. Das ist natürlich eine große Schule für mich auch gewesen.
Genau, weil du, ihr geht ja heute an Grossanlässe wie Weltmeisterschaften oder Olympische Spiele und dort sind ja für die Profisportlerinnen und Sportler da. Wie ist es eigentlich gekommen zu dem Dienst, dass du gesagt hast, du wirst jetzt so einen Sportseelsorger-Chaplain?
Ja, also das habe ich mir zuerst gar nicht so ausgesucht. Ich bin einmal 2003, das war der erste Bezug dazu. Ich habe vorher schon in Amerika angefangen zu studieren, habe dann am Fuller Theological Seminary in Pasadena, das ist da in der Nähe von Los Angeles, mein Masters of Arts in Global Leadership gemacht. Und im Zuge dessen bin ich einmal angefragt worden damals vom Thomas Zindl, der ist vielen in der Schweiz sicher bekannt, der hat damals Athletes in Action geleitet.
So eine Sportlerarbeit auch.
Eine Sportlerarbeit von Campus, der hat mich damals angefragt gehabt, ob ich bei so einer Chaplaincy-Team, bei so einem Sportseelsorgeteam bei der Ski-WM in St. Moritz 2003 mithelfen könnte. Und bin da die zwei Wochen oben gewesen da in St. Moritz, habe da so meine Erfahrungen gemacht und das hat mir eigentlich ganz gut gefallen. Und dann, ja, ist das dann eigentlich so on the side gewesen, weil wir waren, meine Frau und ich, ja sehr viel im Gesundheitsbereich tätig, eben mit Referate und eben alles um gesunde Ernährung und die Fitnessseite. Und bin dann auch 2006 dann das erste Mal bei den Olympischen Spiele in Turin als Chaplain akkreditiert gewesen. Aber das war so eben immer so am Rand, so punktuell. Dann waren wir eine Snowboard-WM in Arosa und 2010 dann in Vancouver die Olympischen Spiele. Und dann ist es, wo wir gewusst haben, so, das kann nicht nur an so Großanlässe sein, punktuell. Meine Frau und ich, wir haben wirklich beide gespürt, dass wir haben sehr guten Zugang zu den Athleten, wir haben gute Beziehungen mit denen. Und da haben wir gespürt, nein, das wäre wirklich was, wo wir den Schritt aufs Wasser setzen müssen. Und sind damals nach einer Ordination und Aussendung haben wir dann begonnen, eben Beyond Gold zu gründen.
Eben der Verein, wo wir jetzt heute aktiv sind.
Genau, der in der Schweiz seine Base hat und wo wir aber international unterwegs sind und haben dann begonnen, Unterstützer aufzubauen. Es war auch gar nicht so leicht am Anfang, da mal zu fragen, ob da Leute eben diese Sicht auch haben. Weil ich durfte schon während meinem Studium damals beim Fuller Seminary ein Paper schreiben und da ist eigentlich schon alles in der Theorie für mich schon vor Augen gewesen und dann durfte man sehen, wie das dann aber wirklich mehr und mehr dann zur Realität wurde und mittlerweile waren wir, glaube ich, über 200 oder 300 Weltcups, wo wir im Einsatz waren, glaube ich, 12 Olympische Spiele und sicher 30 oder 40 Weltmeisterschaften.
Und nebenbei haben wir ja auch schon ein paar Editionen von der, oder ich glaube eine, jetzt ist die zweite von der Sportlerbibel in Bearbeitung, oder? Wo auch wirklich die Bibel selber als Mittelpunkt, aber angereichert auch mit Zeugnis von bekannten, also Geschichten und Zeugnis wie bekannte Sportlerinnen und Sportler, natürlich Profis, die man kennt, zumindest wenn man sich mit Sport befasst, oder?
Genau.
Drinnen sind, das ist ja auch noch so ein Teil von eurer Erfolgsgeschichte. Oder?
Genau, das durfte ich damals mit dem Hans-Peter Reuer aus Schladming starten. Hans-Peter Reuer war ein ganz, ganz toller Prediger und Buchautor und hat ja den Tauernhof in Schladming geleitet. Und zusammen haben wir dieses Projekt damals gestartet und ich habe vor allem die Interviews mit den Athleten gemacht. Er hat noch einige Andachten dazu geschrieben und das war eben für die Alpine Ski-WM damals in Schladming, wo wir das Buchprojekt starten durften. Und ich glaube, mittlerweile ist die dritte oder vierte Auflage und 9000 Stück sind da unter das Volk gekommen und sind wirklich sehr, sehr schön. Und eben auch, wo die Nachwuchsathleten die kriegen oder die Athleten für die Olympischen Spiele oft so als kleinen Segensgruß mit auf den Weg kriegen. Und ja, wo man immer wieder hört, die nehmen das mit auch auf Reisen und schauen da rein.
Was hast du so aus jetzt dieser Zeit von dieser Arbeit können dazu gewinnen für deinen persönlichen Glauben, seit du das machst? Wie hat sich dein Glaube nochmal durch das entwickelt?
Ja, einfach zu sehen, eben wenn du auch für Leute betest oder wenn der Glaube wirklich so im Alltag präsent ist, es ist wirklich wie, fast wie ein Muskel, der wächst. Ich meine, du hast auch vielleicht oft einmal eine Glaubenskrise, weil du oft gewisse Sachen nicht verstehen kannst, warum da hat es funktioniert, warum passiert es jetzt da nicht? Und da hast du oft einmal dann schon deine, ja, Struggles damit.
Das ist so der Moment, wo man merkt, Glauben funktioniert nicht wie der Kaugummiautomat, wo man das Münz oben kann reinrühren kann und unten kommt das schöne Kaugummikügel raus, oder?
Ja.
Ich weiß, manchmal geht es so, aber vielfach eben auch nicht, oder?
Ist so. Und aber da drinnen einfach ein demütiges Herz zu haben und zu sagen, ich verstehe nicht vielleicht alles, aber sich nicht von Gott dann abzuwenden, sondern erst recht bei ihm dran zu bleiben. Und ich habe das jetzt erst vor kurzem so ein starkes Beispiel dafür gehört, wie Paulus und Silas das erlebt haben, wie sie in Gefangenschaft waren und Gott gelobt haben und gepriesen da drinnen und dann ist ein Erdbeben gewesen.
Genau, das ist so eine Geschichte aus der Apostelgeschichte.
Ja, so stark und dann auf einmal fallen die Mauern ein, oder? Und sie sind frei. Aber wir vergessen oft, dass er dann auch in Rom im Gefängnis war. Die werden genauso gebetet haben oder er damals dort und auch Gott gelobt haben und dann sind diese Gefängnismauern nicht eingestürzt. Aber er hat sie nicht aufhalten lassen, da drinnen 5 seiner wichtigsten Bücher zu schreiben, die dann so viele Menschen erreicht haben bis heute, was er vielleicht durch sein eigenes Wirken außerhalb des Gefängnisses gar nicht machen hätte können. Und manchmal verstehen wir gewisse Sachen nicht, aber das ist auch, das muss man auch aushalten können.
Genau, das ist so das größere Bild über dem, was wir manchmal in unserem limitierten Denken und sie manchmal gar nicht wahrnehmen. Aber vielleicht eben, wenn man mal rauszoomt, oder, dann merkt man, das ist eigentlich gar nicht so schlecht gewesen. Genau. Gehen wir doch ins Hier und Jetzt noch, ins Heute. Wo bist du heute dran? Wie würdest du deinen Glauben heute so ein bisschen beschreiben? Oder was sind die Themen, die du da momentan am Keuen bist, so glaubensmäßig?
Also schön ist, was wir gemerkt haben, beide, meine Frau und ich, wir haben damals eben eine Bibelschule gemacht, die jetzt über 2 Jahre gegangen ist. Und gewisse, gerade was die biblische Wahrheit angeht, das veraltert nie. Und die Bibelschule, was wir damals gemacht haben, die haben wir dann eigentlich für unsere Kinder wieder gestartet, für unsere Töchter, um ihnen da auch im Glauben was mitzugeben. Und das hat gleich am Anfang hat das super begonnen und die waren voll enthusiastisch dabei und du hast wirklich Veränderungen in ihnen erlebt. Und dann haben wir uns gedacht, eigentlich wäre das schön, wenn die Sportler das auch erleben dürften oder auch andere. Und dann haben wir vor 2 Jahren diese Bibelschule wieder aktiviert und wieder gestartet und ist jetzt mittlerweile, ja, um gleich mal 30 haben da mitgestartet und mitbegonnen. Und die Entwicklung jetzt wieder zu sehen in anderen, die das machen, bis hin für mich selber, diese Lektionen wieder alle anzuhören. Und das tut mir extrem gut.
Also aber auch wieder, schon ein paar Mal gemacht hast, oder? Das ist immer wieder.
Ich habe es damals gemacht, genau, aber du merkst, es ist wie eine Tankstelle für mich, für meine Seele. Da hole ich mir so viel aus, wenn ich mir die Lektionen anhöre und die sind lebendig und die sind wirklich, ja, tut mir einfach gut. Sind natürlich nicht alle Lektionen gleich. Aber diese Entwicklung da drinnen und das wieder für mich machen zu dürfen, ist für mich, gibt mir eine Struktur und zusammen mit den anderen und die kommen aus verschiedensten Hintergründen, nicht nur Sportler, wir haben dann Funktionäre, aber bis hin an Landwirte und Lehrer und all mögliche aus der Gesellschaft, die dabei sind. Aber das miteinander zu gehen, die Freundschaften da drinnen zu sehen und jetzt ihre Zeugnisse zu hören, was das Wort Gottes und der Glaube, wie der durch das Hören des Wortes und durch das Wachsen im Wort, wie das gewachsen ist, ist natürlich wunderschön. Und dann natürlich mit den Spitzensportlern sowieso auch.
Können wir gerne sicher auch noch verlinken in den Shownotes, die Bibelschule, das für Interessierte, die da einmal ein bisschen drin schneuken. Wie würdest du jetzt deinen Glauben heute beschreiben, so im Hier und Jetzt?
Also im Hier und Jetzt muss ich sagen, mein Glaube ist gereift natürlich über die Jahre. Manchmal wünscht man sich noch wirklich auch oft noch diese Wow-Momente. Gell? Mhm. Also am Anfang war ja alles
das junge
Wow.
Wilde, oder?
Ah, da war alles Wow. Und da war wirklich so unaufhaltsam. Und natürlich gehst du dann wirst älter und erlebst natürlich dann auch Herausforderungen und es ist halt auch nicht mehr oft alles so, diese Unbekümmertheit, die man halt damals als Snowboarder so mit auf den Tag gehabt hat, du hast eine Verantwortung für viele Dinge. Und das wünscht man sich halt oft noch mehr, dieses Out of the Box, also wirklich. Und ich bin jetzt gerade von Rom gekommen, vom Diamond League Meeting, und da habe ich meine jüngste Tochter mit dabei gehabt und sie hat immer gesagt, we go with the flow. Mhm. 14 Jahre, unsere Jüngste. Und die hat das immer wieder gesagt und so war das nachher auch. We go with the flow und wir haben uns da wirklich so diese, wie wenn du eine Welle reitest, wo der Heilige Geist dich führt und dieses Vertrauen und das kannst du oft nicht kontrollieren. Und manchmal wollen wir halt einfach Situationen kontrollieren und auch im Glauben. Oft einmal haben wir die Tendenz, wir wollen Situationen kontrollieren, aber dieses Loslassen und das entdecke ich jetzt für mich wieder ganz neu auch. Und diese Bereitschaft, ermutigt zu sein, für Leute zu beten, vielleicht auch in Situationen, wo man es nicht erwartet. Und raus aus dieser Komfortzone, da bin ich jetzt auch wieder, wo ich möchte wieder in diesem Go with the Flow drinnen sein. Und ja, da haben wir die größten Zeugnisse erleben dürfen.
Und ist ja auch schön, es braucht ja wie beides. Oder wenn ich jetzt gerade wieder so ein bisschen Brücke schlage zum Sport, gerade in einem Mannschaftssport, wie zum Beispiel Fußball, es braucht auch die routinierten Typen, die eine Mannschaft führen und auch in hektischen Situationen Ruhe bewahren. Und dann braucht es so die jungen Shooting Stars, die einfach alles geben und eben so quasi, we go with the flow, egal, wenn auch 6-7 Verteidiger jetzt stehen, ich kann die alle austribbeln und dann kommen sie vielleicht sogar noch durch, oder? Und dann gibt es so magische Momente. Und gleich erscheinen dran noch die Arrivierten, die dann schauen würden, wenn es mal nicht so gut kommt. Also ich glaube, es braucht beides.
Es braucht beides. Wichtig ist nur, dass dieses Brennen, dass diese Liebe, diese erste Liebe, dass die nie erkaltet, dass das nicht weniger wird und da immer wieder nachlegen, dass man nicht einfach abgeklärt wird, sondern einfach immer wieder wirklich diese erste Liebe anzündet.
Ja. Genau. Gehen wir doch in die Schlussrunde rein, wenn du jetzt so auf deine ganze Glaubensentwicklung zurückschaust, so vom Anfang bis zum Schluss, was macht das jetzt heute mit dir?
Eine große Dankbarkeit. Also ich würde sagen, eine große Dankbarkeit. Da geht ja so, ist so viel mehr noch eben, was du im Privaten erleben durftest, auch mit unseren Kindern, unsere Töchter, wo ich so stolz bin auf sie. Und einfach der Glaubensweg, ja, ich könnte mir das Leben unmöglich vorstellen, wenn ich nicht dieses Fundament hätte, diesen Anker, diese, ich muss niemandem was beweisen. Du bist bedingungslos geliebt. Du setzt natürlich alles ein. Wir sind sehr ambitiös, natürlich als ehemalige Sportler, meine Frau und ich. Wir sind sehr diszipliniert und ehrgeizig und manchmal machst du auch zu viel da drinnen. Aber einfach wirklich dieses tiefe Fundament und diese Dankbarkeit, dass jemand eben extra nach Österreich gekommen ist, damals als Surfer aus Südafrika, dass ich die Gelegenheit habe gehabt, wirklich Gott persönlich kennenzulernen und wirklich seine Liebe so kennenzulernen. Und aus dem her diese Wiederherstellungen in Beziehungen und bis hin jetzt im Spitzensport, wo Top-Athleten wirklich solche Botschafter sind für Jesus, das macht mir extrem dankbar.
Ja, dankbar bin ich auch ich, dass du da dabei gewesen bist. Danke vielmals, Jörg Walcher, für das Gespräch und dass du darauf eingelassen hast. Und dir weiterhin alles Gute, einfach für deine Familie, für dein Leben, für deine Arbeit, für deinen Dienst, aber vor allem auch auf deinem weiteren Glaubensweg, weil fertig ist es ja eigentlich nie. Ja.
So ist es. Für uns ist es nie fertig. Und danke, Karl, auch für dieses angenehme Gespräch mit dir.
Danke auch.
Ja, und in dieser Serie geht es in 2 Wochen weiter mit einer Premiere. Und zwar aus einem Mitschnitt von unserem Jubiläumstag von unserem Medienhaus ERF Media Schweiz. Im Rahmen von dem Tag werde ich ein Live-Gespräch machen mit dem Andreas Poppy Boppart zu seiner persönlichen Glaubensreise. Und das Gespräch kannst du dann auch hier auf dem Podcast-Kanal nachhören. Am Mikro war der Karl Littli. Bis zum nächsten Mal. Hörst du den Podcast gern, vielleicht auch regelmässig? Und findest vielleicht sogar, dass er auch für andere Leute in deinem Umfeld hilfreich und interessant ist? Dann freut mich uns sehr über deine Unterstützung. ERF Media Schweiz, wo der Podcast produziert, lebt nämlich von Spenden. Jeder Franken hilft uns, dass wir den und andere Podcasts auch in Zukunft produzieren können. Spenden geht am besten über den Link in den Shownotes. Danke vielmals. Glaubenssache. Was glaubst du? Ein Podcast von RF Media Schweiz.